Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Lieber Paul.
Hallo Susanne.
Wir gehen wieder spazieren. Und diesmal suchen wir eine Kante oder einen Rand.
Ja. Wir geben uns nicht die Kante, wir suchen eine solche. Und das hat übrigens auch einen Grund. Wir waren ja Anfang September mit unserem Podcast-Format ohne Aufzeichnung diesmal, einfach nur live und in Farbe und in 3D im Haus der Sprengmaus. Das war ein wunderbarer Abend mit ganz fantastischen Fragen, die wir da bekommen haben. Und da waren so viele tolle Fragen, dass wir wahrscheinlich heute noch da sitzen würden, um die alle wirklich zu beantworten. Und ein paar Fragen haben wir an dem Abend nicht beantwortet, aber hoch und heilig versprochen, dass die in unserem Podcast an möglichst nächster Stelle vorkommt. Und schwupps, hier sind wir. Und ich darf diese Fragen vielleicht mal vorlesen und bündeln. Das eine war, und darum geht's uns jetzt, was betrachtet man aktuell als die Grenze unseres Sonnensystems? Grenze oder Kante oder Rand, das ist jetzt quasi synonym. Was können wir sagen, wie weit das Sonnensystem reicht? Und damit verbunden ist ja auch die Frage, ist das jetzt hinter dem Neptun zu Ende? Das ist ja dann nach der Degradierung Plutos, an der du beteiligt warst. Das war ja
anwesend.
Ich habe die Hand gehoben. Du hast die Hand gehoben. Ja, genau. 2006. Da hast du ja auch erzählt live auf der Bühne von deinen Erlebnissen damals in Prag. Und dann ist die Frage eben mit einem möglichen Planet 9 oder Planet 10. Also gehen wir mal die Frage an. Rand des Sonnensystems, was fällt dir spontan dazu ein oder Kante?
Einem könnte eigentlich dreierlei dazu einfallen, also drei Möglichkeiten. Die einfachste und naheliegendste, an die vielleicht viele, die uns zuhören, auch denken, ist, naja, der Rand des Sonnensystems ist doch sicher da, wo der letzte Planet umläuft. Das wäre ja als großer Planet der Neptun. Der hat eine ziemlich runde Bahn und da wären wir dann bei 30 sogenannten astronomischen Einheiten. Eine astronomische Einheit ist vielleicht ein komischer Begriff, aber ist ziemlich handlich im Sonnensystem. Das ist einfach die Entfernung Erde-Sonne, die mittlere. Und wenn ich 30 astronomische Einheiten sage, dann bin ich also im 30-fachen Abstand der Erde von der Sonne. Mhm. Da läuft der Neptun um. Aber dann kommt man beim Pluto natürlich sofort ans Grübeln. Da ist ja doch dann noch was, was weiter draußen ist und was auch um die Sonne läuft.
Ja, ja. Und ein Problem mit dem Pluto war ja, dass man dann ähnlich große Himmelskörper hinter Pluto oder sagen wir mal in dem Bereich jenseits von Neptun entdeckt hat, sodass man dann irgendwann vor dem Dilemma stand, naja, entweder lassen wir den Pluto als einzigen dieser ungefähr gleich großen Dinger als Planet gelten, obwohl der ja sehr viel kleiner als Merkur ist. Der würde in jedem
kleiner als der Erdmond sogar.
Ja, der würde in jedem anderen Planeten würde er als Mond durchgehen. Und entweder würde man diese Kleinkörper alle zu Planeten adeln oder man nimmt eben eine neue Kategorie vor, was man dann ja gemacht hat.
Genau, das sind dann die Zwergplaneten, aber der Bereich, in dem wir uns beim Pluto und auch bei einigen anderen von den Zwergplaneten bewegen, der ist dann halt schon ein bisschen weiter weg. Also der Pluto geht raus, hat eine ziemlich elliptische Bahn, ist am sonnennächsten Punkt sogar ganz knapp innerhalb der Bahn des Neptun.
Bis irgendwie Ende der 90er Jahre, da war der genau. Mal kurzzeitig näher als Neptun, ja.
Ja, aber auf seiner Umlaufbahn geht er eben auch praktisch fast 50 astronomische Einheiten, also 50-facher Abstand Erde-Sonne nach draußen. Und das ist dann schon mal ein bisschen weiter. Und da könnte man sich denken, naja, das ist ja vielleicht ganz sinnig als Ende des Sonnensystems. Denn da gibt es noch viele andere Objekte. Das ist der sogenannte Kuipergürtel, wo der Pluto eins der größten Objekte davon ist.
Benannt nach einem Astronomen.
Benannt nach einem Astronomen, Gerard oder Gerhard Kuiper, der den schon in den, ich glaube, 1950er Jahren vorgeschlagen hat, dass es den geben sollte, obwohl man da außer Pluto noch kein Objekt kannte. Inzwischen kennt man aber viele und hat die Vermutung, dass einige Kometen mit so mittlerer Umlaufzeit von da kommen, dass es da Zehntausende von relativ großen Objekten, also ein Kilometer oder so gibt und noch viel mehr kleinere, die kann man auch unterschiedlich einteilen, aber die sind ja alle von der Sonne angezogen und drehen sich um die Sonne und gehören damit zum Sonnensystem.
Ja.
Damit sind wir aber immer noch nicht zufrieden mit.
Nein, da sind wir noch nicht zufrieden. Das ist, ich lausche ganz fasziniert. Also im Grunde könnte man doch sagen, solange irgendwas um die Sonne kreist, ist das Sonnensystem. Also genau. Das ist mir dann jetzt auch an der Stelle egal, ob das ein Planet ist, ob das ein Zwergplanet ist, ein Asteroid, also Kuipergürtel wäre ja quasi so das weit draußen Pendant zu dem Asteroidengürtel, den wir ja zwischen Mars und Jupiter kennen. Ist das so die Idee gewesen? So ein bisschen.
Ja.
Nur in viel größer und viel weiter weg.
In viel größer und viel weiter weg. Und deswegen sind die Objekte, weil die viel mehr Platz haben, auch noch weiter auseinander als im Asteroidengürtel,
wo sie auch nicht viel, gerade nach viel zusammen sind. Viel verteilter irgendwie, ja. Und das, die Frage, du hast ja schon Kometen angesprochen, dass auch die können ja um die Sonne kreisen und also zumindest wenn sie wiederkommen, gibt ja auch solche, die dann vielleicht mal auf Nimmerwiedersehen da kommen. Aber das ist vielleicht dann schon so ein Kriterium, wo man langsam an so eine Grenze kommt. Da gibt's ja neben dem Kuipergürtel noch ein ganz anderes Reservoir aber Milliarden von Kometen, die vielleicht auch niemals ins Innere des Sonnensystems kommen werden, aber kreisen die auch noch? Reden wir mal über diesen Kühlschrank des Sonnensystems.
Ja.
Tiefkühltruhe.
Ganz weit draußen gibt es die Oortsche Wolke. Auch 1950 vorgeschlagen von einem niederländischen Astronomen Jan Hendrik Oort.
Mit zwei O,
Und der ist darauf gekommen, genau durch diese Kometen, die von ganz, ganz weit draußen kommen, die eine Bahn haben, die kaum noch elliptisch ist, so lang gestreckt, dass man sie mit einer Parabel sogar beschreiben kann und die dann Umlaufzeiten haben. Wenn man dann genau guckt, sieht man, dass die sich schon irgendwie noch schließt wahrscheinlich von Zehntausenden von Jahren oder noch länger.
Ja, aber macht ja nichts. Es würde immer noch um unsere eigene Sonne kreisen und nicht um eine andere.
Und deswegen zählen die auch dazu, diese Oortsche Wolke. Und die hat dann so ein bisschen schwammigen Rand. Da ist man nicht so ganz sicher, wo die denn jetzt endet. Denn das ist weit draußen. Da redet man von einem Lichtjahr sogar. Das sind dann anderthalb Lichtjahre, sind ungefähr 100.000 von diesen astronomischen Einheiten. Also 100.000-facher Abstand der Sonne, da ist man schon fast halbe Strecke zum nächsten Stern.
Ja, das heißt, das geht ja wirklich weit nach draußen, wenn du sagst, diese Grenze der Wolke ist schwammig, ein Lichtjahr und andere Sterne haben es vielleicht auch, dann wären die Grenzen zwischen den Sternen fließend, dieser Raum zwischen den Sternen nicht wirklich leer. Und dann wäre ja nur die Frage, kreist es noch um die Sonne? Oder kreist es schon um einen Nachbarstern und gibt es da irgendwo zwischen ein Niemandsland? Das würde vielleicht die Grenzen definieren, wenn es welche gibt. Oder die Grenze unseres Sonnensystems ist da, wo die Grenze des Nachbarsterns beginnt.
Ja, und das wissen wir gar nicht so ganz genau, ob es da ein Niemandsland gibt, wo nichts ist oder ob es wirklich aneinander grenzt. Man redet dann schon von sowas wie einer inneren Oortschen Wolke, die geht vielleicht so bis zum 10.000-fachen, 20.000-fachen Abstand der Erde von der Sonne, auch schon echt weit draußen. und dann von einer äußeren, die vielleicht wirklich größer sein kann als ein Lichtjahr. Aber ein Objekt in der Oortschen Wolke hat noch nie jemand gesehen. Das liegt einfach daran, dass das ja recht kleine Objekte sind. Also ein paar Kilometer ist das schon echt groß. Mhm. Und wenn die so weit weg sind, da ist das Sonnenlicht super schwach. Die leuchten ja nicht selber. Die werden ja nur vom Sonnenlicht beleuchtet und reflektieren dann ein bisschen Sonnenlicht. Da ist aber die Sonne von so weit draußen gesehen, die sieht aus wie ein sehr heller Stern.
Ja.
Das heißt, das ist nicht mehr viel. Man kann ihn nicht direkt beobachten. Wie man darauf kommt, dass es die wirklich gibt, wenn man sie doch nicht sieht, noch nicht mal mit den neuen großen tollen Teleskopen, das liegt wirklich an den Bahnen. Wenn man die sich genau anguckt, dann kann man zurückrechnen, woher die gekommen sein müssen. Und da kommt man dann auf solche Entfernungen tatsächlich und kann sich dann natürlich fragen, warum es denen denn plötzlich einfällt, dass es im inneren Sonnensystem und in der Nähe der Sonne auch ganz schön ist und warum sie da sich reinstürzen.
Ja, wer schubst die an?
Wie
kommen die von ihren Bahnen weg?
Das kann, auch das weiß man nicht ganz genau, aber auch das kann sein, dass sich doch mal zwei relativ nah begegnen oder es kann auch sein, dass tatsächlich ein naher Stern sie anschubst durch seine Schwerkraft. Denn sie sind ja nur ganz, ganz schwach an unsere Sonne gebunden. Und da reicht schon ein kleiner Schubser, damit die plötzlich dann sich auf den Weg machen. Der aber auch so plötzlich nicht ist. Das dauert ja auch Zehntausende von Jahren, bis sie dann im inneren Sonnensystem wirklich angekommen sind.
Gut, das sind also kleine Objekte, die wir nur sehen können, diese Kometenkerne, wenn sie wirklich sich zu Kometen entwickeln, wenn sie mal ins innere Sonnensystem kommen, warum auch immer durch irgendwelche Bahnstörungen. Aber um nochmal auf diese Durchmusterungen und Großteleskope zurückzukommen, die ja immer empfindlicher werden, es müsste doch eine Flut von neuen Entdeckungen in diesem eben erwähnten Kuipergürtel geben und damit zusammenhängend, es ist ja immer noch die Frage, wenn wir über Störungen weit draußen reden, vielleicht nicht Oortsche Wolke, aber vielleicht Kuipergürtel, es ist ja immer wieder, zu Plutos Zeiten war es der Planet X. X steht auch für römisch 10, also der 10. Planet, als Pluto noch der 9. war. Oder jetzt eben, wo Pluto nicht mehr mitgezählt wird, der Planet 9 oder Planet 10. Also wenn der wirklich groß und hell wäre, hätte man ihn längst entdeckt. Der ist also wahrscheinlich weder sehr groß noch sehr hell. Man hat ihn noch nicht gefunden oder er ist eben sehr, sehr weit draußen und kann dann trotzdem groß und vielleicht ein bisschen dunkel sein. Also hier lese ich die Frage vor, die wir auch am 3. September im Haus der Springmaus gestellt bekamen. Es gibt Spekulationen um den ominösen Planet 9. Was ist eurer Meinung nach dran an dieser Theorie? Was spricht für die Existenz eines Planeten 9, was dagegen?
Tja, wir wissen es nicht so genau. Es gibt natürlich Größengrenzen. Also so ein riesiger Jupiter, den hätten wir wahrscheinlich ja doch schon gefunden. Das heißt, die Größen, über die man so diskutiert, sind aber schon nicht klein. So groß wie die Erde, größer als die Erde, bis ungefähr zur Größe von einem Planeten wie dem Neptun oder etwas kleiner. Und da sucht man nun schon sehr.
Aber das könnte doch vielleicht ein Gesteinsplanet sein, oder?
Also wenn es einer ist, der ungefähr so groß wie die Erde oder ein bisschen größer ist, könnte das ein Gesteinsplanet sein, klar. Mhm. Nur wir haben ihn noch nicht gesehen. Und bisher sind alle Versuche, ihn wirklich dingfest zu machen, auch erfolglos geblieben. Da gibt es aber immer wieder neue Versuche.
Der würde sich ja sehr langsam bewegen, wenn er weit draußen ist. Das heißt, die Bahnänderung, also die Positionsänderung am Himmel, da müsste man ja schon wirklich viele Aufnahmen machen, um da überhaupt eine Bewegung zu sehen, wenn er so weit draußen ist.
Und deswegen ist eine Methode zu versuchen, ihn zu finden, auch eine, die mehr was mit Objekten zu tun hat, von denen wir sicher sind, dass es sie gibt. Nämlich diesen weit entfernten Kuipergürtel-Objekten, die zu den großen und den relativ hellen gehören, die auch elliptische Bahnen haben, Umlaufzeit auch viele tausend, vielleicht 10.000 Jahre, die man aber kennt.
Und sowas wie Eris und Quaoa und wie sie alle heißen.
Ja, und genau, und noch ein paar andere. Und eine Gruppe von denen, die große Könner seit der amerikanische, kalifornische Gruppe vom Caltech seit vielen Jahren erfolgreich suchen und beobachten, das waren auch die Eris-Entdecker, haben dann herausgefunden, dass der Verlauf von einigen von denen, der Bahnverlauf, so aussieht, als ob die gestört werden von so einem größeren Objekt ganz weit draußen.
Ha, so hat man ja im Grunde auch Neptun entdeckt durch Bahnstörungen, ne? Im 19.
Genauso
Jahrhundert.
Genauso wie man erfolgreich den Neptun entdeckt hat. Und irgendwie war das auch die Idee bei der Pluto-Suche, den man dann aber eher zufällig gefunden hat, weil der eigentlich für Bahnstörungen viel zu klein war. Dadurch konnten die Leute auch so ein bisschen den Bereich eingrenzen, wo der sein müsste, haben aber bis jetzt noch nichts gefunden an der Stelle.
Ja, aber das kann ja jetzt vielleicht nur eine Frage der Zeit sein mit Rubin und anderen Teleskopen, die wirklich tief den Himmel durchmustern. Und ich bin ein bisschen optimistisch inzwischen mit Planet 9.
Ja. Also da ist auch genau die Vermutung, dass das Vera-Rubin-Observatorium das jetzt kürzlich First Light hatte und das in den Routinebetrieb in den nächsten Jahren gehen wird und mit ganz genau den Himmel durchmustern wird, alle paar Tage, einmal den ganzen Südhimmel, dass das, weil es in Chile steht, dass das den eigentlich finden müsste, wenn er in der Gegend ist, wo man vermutet. Dann gab es noch einen anderen Versuch, der ist relativ neu. Das wäre ein anderer Planet, wo Leute versucht haben, ihn tatsächlich zu sehen. Im Infraroten haben die sich alte Daten, Wärmestrahlung von Objekten angeguckt und versucht, welche zu finden, die sich eben ganz, ganz langsam nur bewegen. Dann haben sie aber höchstens zwei Punkte. Und versuchen dann zu gucken, ob diese beiden Punkte, von denen man gar nicht so sicher sein kann, ob das überhaupt dasselbe Objekt ist, ob die dazu passen. Und da haben die dass das ein Planet wäre. Da haben sie einen Kandidaten gefunden, den sie ganz spannend finden, aber mehr weiß man noch nicht. Das kann auch ganz was anderes sein.
In dem Zusammenhang ist ja die Frage, ob das in unserem Sonnensystem immer so war. Ob nicht da ein, das war auch eine Frage, wie wahrscheinlich ist es, hat uns jemand gefragt, dass es früher einen 9. Gesteinsriesen im Sonnensystem gab oder vielleicht auch Gasriesen, möchte ich ergänzen, und dieser aus dem Sonnensystem geworfen wurde. Wie wahrscheinlich ist sowas und wie könnte das abgelaufen sein? Also vielleicht hatten wir mal 9 Planeten oder sogar 10.
Es gibt tatsächlich Spekulationen eher in Richtung Gasriese, dass es da in der frühen Frühzeit des Sonnensystems was gegeben hat. Da hilft uns am ehesten die Simulation.
Ja.
Also man muss sich ins frühe Sonnensystem in die Zeit vor 4,5 Milliarden Jahren zurückversetzen und dann mit einer gewissen Verteilung von Brocken in großen Rechnern starten und gucken, wie sich das entwickelt. Und gucken, ob möglichst am Ende sowas rauskommt, das so ähnlich aussieht wie unser Sonnensystem, das wir ja kennen.
Ja.
Und das muss man ganz oft laufen lassen und dann macht man eben Wahrscheinlichkeiten, wie das am Anfang ausgesehen hat, um dieses Ende, bekannte Ende, zu erreichen. Das macht man auch seit vielen Jahrzehnten. Das sind Modelle, die oft NIS oder NICE-Modelle heißen, wobei das nicht die schönen Modelle sind, sondern NIS ist die französische Stadt Nizza, weil die sich da mal getroffen haben auf einer Tagung und die Sache losgegangen ist. Aber diese Modelle zeigen einmal, dass die Planeten, gerade die großen, ganz am Anfang im Sonnensystem schon ein bisschen rumgewandert sind, also unterschiedliche Abstände von der Sonne hatten und schließen zumindest nicht aus, dass einer ganz rausgeflogen ist.
Ist
tatsächlich möglich.
Aber wir können es nicht mehr feststellen, auch nicht bei einem Salat Niçoise, aber in einer Nizza-Simulation ist das durchaus schon mal als Szenario mit drin. Da geistert hier ja immer wieder ein Name durch die Presse über einen hypothetischen Planeten ganz, 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 ganz weit draußen, der immer wieder Kometen periodisch ins Sonnensystem lenkt, die dann auch auf die Erde stürzen und dann verheerend wirkt. So ein, der bekam dann auch den Namen Nemesis, dieser Planet, so nach dem Namen des ultimativen Übels.
Das ist eigentlich widerlegt, denn da gab es die Idee, also das kam daher, dass man mal vermutet hatte, dass diese Ereignisse, wo besonders viele Arten, Familien ausgestorben sind, Ereignisse des Massenaussterbens, Dinosaurier, da hat es in früheren Zeiten auch welche gegeben, die zum Teil noch stärker waren als das vor 66 Millionen Jahren mit den Dinosauriern, dass die eine gewisse Periode hätten, die man mit so einer Periode von so einem ganz, ganz fernen, war dann mehr ein Stern, also brauner Zwerg oder der um die Sonne kreist, also dass die Sonne einen fernen stellaren Partner hat und ein ganz, ganz weites Doppelsternsystem ist.
Ja, das ist noch ganz was anderes. Ja.
Aber die Störung und die Idee ist eigentlich dieselbe. Mhm. Aber das mit der Periode hat sich nicht so wirklich bestätigt und man hat auch nichts gefunden. Also das wird heute nicht mehr sehr aktiv diskutiert.
Nemesis ist raus. Okay, aber einen Aspekt haben wir noch gar nicht berücksichtigt. Wir hatten sogar mal in der Pipeline für unsere Themen des Podcasts so als Arbeitstitel: Mach mal Heliopause. Und Heliopause bezieht sich auf den Rand der Heliosphäre. Da erklären wir erstmal, was das ist. Also der Einfluss der Sonne ist ja nicht nur Schwerkraft, sondern auch noch ein anderer.
Genau, da haben wir die mindestens jetzt schon dritte Möglichkeit der Grenze des Sonnensystems, vielleicht ist es schon die vierte. Große Planeten, Kuipergürtel, Oortsche Wolke und jetzt haben wir die Heliopause. Die hat mit Planeten und Schwerkraft nichts zu tun, sondern mit der Einflusssphäre unserer Sonne. Von unserer Sonne geht ja ein beständiger Strom von Teilchen aus. Wenn der mal richtig stark ist, dann sehen wir auf der Erde vielleicht sogar Polarlichter. Mhm. Und das ist der sogenannte Sonnenwind.
Wie weit weht er denn, der Sonnenwind?
Genau das ist die Frage, bis zur Heliopause. Und die liegt so in der Größenordnung von dem 110-fachen des Abstands Erde-Sonne. Da sind die Voyager-Sonden tatsächlich durchgeflogen und haben diese Heliopause an etwas unterschiedlichen Stellen die beiden Sonnen mit einer relativ komplizierten Struktur gefunden. Voyager 1 war da so bei 120, 122 astronomischen Einheiten unterwegs und Voyager 2 kleines bisschen näher, 119.
Das heißt, das kann man sich jetzt nicht so als große Sphäre oder Kugel vorstellen, sondern durchaus unregelmäßig. Dann stellt sich ja die Frage, wenn dieser stromgeladene Teilchen von der Sonne, wenn der Wind weht, was bremst ihn dann? Meine naheliegende Vermutung wäre ja, alle Sterne wehen und das dann trifft der Sonnenwind auf das gesammelte Wehen anderer Sternwinde.
Ja, sozusagen.
Ist das so?
Also es ist so ähnlich. Der Sonnenwind trifft, zumindest auf Teilchen, die nicht mehr an einen konkreten Stern gebunden sind, sondern die das sogenannte interstellare Medium bilden. Ganz, ganz dünn, also bestes Hochvakuum, schon der Raum zwischen den Planeten ist bestes Hochvakuum, können wir auf der Erde technisch gar nicht erzeugen. Aber im interstellaren Medium haben wir dann vielleicht im Mittel noch ein Teilchen pro Kubikzentimeter. Unglaublich wenig, aber kann man messen. Und wenn der Sonnenwind, der bläst so eine Art Blase in dieses interstellare Medium. Die Blase hat einen Rand. Und den Rand kann man halt, die Voyager-Sonden sind durchgeflogen, tatsächlich messen.
Wie dick ist er denn, der Rand? Die Voyager-Sonden, die waren ja recht schnell unterwegs, aber haben doch eine ganze Weile gebraucht, bis die Messinstrumente einmal gemerkt haben, oh, jetzt tut sich was. Bisher waren wir immer noch im Bereich des Sonnenwinds. Jetzt wird es auf einmal irgendwie turbulent. Dann gab es da eine Art Bugwelle und dann waren sie irgendwann durch.
Ja, also das sind einige astronomische Einheiten. Also ein paar Mal die Entfernung Erde-Sonne. Da gibt es dann verschiedene
Bereiche. Und das sind ja rund 150 Millionen Kilometer. Ist ja eine astronomische Einheit, nochmal zur Erinnerung. Und das mal
5, 10 vielleicht?
Das ist ja dann nicht wirklich so eine harte Kante, ist es dann nicht, sondern eher so auch ein fließender Rand, wo man
ja,
sagen muss.
Ja, aber es gibt da so verschiedene Schichten, wo der Sonnenwind zum ersten Mal das interstellare Medium merkt, bis zu, ich kann den Sonnenwind und das interstellare Medium nicht mehr voneinander unterscheiden.
Ah ja.
Das ist dann Turbulenz, wie du schon gesagt hast. Also das ist eine ganze Strecke, die sich vielleicht auch zum Beispiel mit der Sonnenaktivität, diesem 11-jährigen Zyklus, durchaus verschieben kann.
Ah ja, das heißt, wenn eine Sonde, sagen wir mal jetzt New Horizon, die sind ja nach dem Pluto-Vorbeiflug auch, ist die ja auch unterwegs nach draußen, die wird dann irgendwann auch diese Grenze erreichen?
Ja, sollte sie. Die kehrt ja nicht um und die wird die auch erreichen. Und,
aber vielleicht in einer anderen Entfernung als die Voyagers, je nach Sonnenaktivität.
In einer anderen Entfernung, an einer anderen Stelle und je nach Sonnenaktivität, denn man weiß, das kann man tatsächlich auf der Erde messen, dass der Sonnenwind, also praktisch diese Heliosphäre, uns auch abschirmt vor energiereichen Teilchen, die aus dem Bereich außerhalb des Sonnensystems, aus der Milchstraße, vielleicht sogar von noch weiter weg, auf die Erde prallen, Teilchen der kosmischen Strahlung. Im Sonnenmaximum ist das einfach deutlich weniger als im Sonnenminimum.
Da sind wir besser geschützt.
Ja.
Ja. Also, ich fasse mal zusammen. Der Rand des Sonnensystems, die Kante des Sonnensystems oder die Grenze, das ist abhängig von der Frage, wie man das angeht, wie man das betrachtet nach den Objekten und nach der Schwerkraft und auch nach dem Weltraumwetter. Und damit sind wir tatsächlich auch noch ganz naheliegend bei einem Objekt, das die Schlagzeilen der letzten Zeit sehr bestimmt hat.
Ui. Hinter der Schlagzeile. Schall und Rauch oder Sternenstaub.
Es geht um den Kometen 3I Atlas.
Einen interstellaren Besucher, der es wirklich doch deutlich in die Presse geschafft hat und in die Nachrichten.
Genau, für das Interstellar steht das I. 3 heißt, es ist tatsächlich das dritte interstellare Objekt, das das Sonnensystem durchquert.
Nach Oumuamua und Borisov.
Genau. Oumuamua war ein Asteroid und Borisov war auch ein Komet, so wie der Atlas auch.
Das weiß man also inzwischen, dass er einen Schweif entwickelt hat.
Ja, er hat einen deutlichen Kometenschweif entwickelt inzwischen. Die beiden anderen Objekte waren auch interstellar. Ich hätte jetzt fast gesagt, das interstellarste von den Objekten. Es ist zumindest das Objekt, das am schnellsten durch das Sonnensystem fliegt. Das Objekt, das die am weitesten geöffnete Bahn hat, sollte man vielleicht besser sagen.
Ah ja.
Also eine ganz weit geöffnete Hyperbel. Die war bei den anderen, war es auch eine Hyperbel, aber nicht ganz so weit geöffnet.
Und hat man eine Idee, aus welcher Richtung das kommt? Also über den Ursprungsstern kann man wahrscheinlich nichts sagen. Nee. Ne?
Also da gibt es ganz viele Spekulationen, wie lange das auch schon unterwegs ist. Da gibt es Spekulationen, dass das älter ist und womöglich schon länger unterwegs, als das Sonnensystem alt ist. Das wäre dann vielleicht auch besonders spannend. Also dass der jetzt durch so einen Austausch Ortsche Wolke an Ortsche Wolke aus den nächsten Sternsystemen kommt, danach sieht es, glaube ich, eher nicht aus. Aber seine Bahn liegt zwar in der Ebene des Sonnensystems, läuft aber in der Gegenrichtung, als die Planeten sich um die Sonne drehen. Und er wird jetzt bald in den letzten Oktobertagen am
29.
Oktober in seinen sonnennächsten Bahnpunkt erreichen. Der ist relativ nah an der Sonne. Der ist nur im 1,3-fachen Abstand der Erde von der Sonne.
Also zwischen Erde und Mars Abstand
etwa. Also zwischen Erde und Mars, also ziemlich nah. Nur leider steht die Sonne dann ziemlich von der Erde aus gesehen vor dem Kometen. Also der Komet steht auf der anderen Seite der Sonne von uns aus gesehen. Deswegen kann man ihn leider gerade dann, wenn er am wärmsten ist, von der Sonne angeheizt, am schlechtesten beobachten. Erst wenn er dann wieder hinter der Sonne vom Taghimmel hervorkommt.
So im November, am Morgenhimmel, aber auch nur mit starker optischer Hilfe. Ja, er wird keine auffällige, ganz schwach.
Der hat wahrscheinlich einen Durchmesser von vielleicht einem Kilometer, weiß man noch nicht so genau, paar hundert Meter bis ein paar Kilometer. Also typischer Kometenkern von der Größe her, macht auch typische Kometenemissionen mit ein paar ungewöhnlichen Details. Was total spannend ist, weil man dann ja über ein Objekt, das im interstellaren Raum lange unterwegs war, echt was erfährt. Also die Unterschiede zu Kometen im Sonnensystem sind nicht riesig, aber da. Also
die chemische Zusammensetzung, das ist ja schon mal super, super spannend.
Oder vielleicht
spannend.
Auch die Zusammensetzung der Oberfläche einfach. Dass verschiedene Teile, das Gas weniger leicht entkommt, ziemlich wenig langkettiger Kohlenstoff, relativ viel Staub.
Das weiß man schon.
Also das weiß man schon, aber wir beobachten ja noch weiter, werden bestimmt noch viel herausfinden. Und das, was er nicht ist, ist ein Alien-Raumschiff.
Ha, ich wollte gerade sagen, so, da müssen wir ja noch zumindest drauf eingehen. Und das kann man ja nicht ausblenden, auch wenn das natürlich ein üblicher Verdächtiger ist, der immer wieder dann spekuliert. Und gerade hier scheinbar die besseren, bis man merkte, das ist ein Komet, die besseren Karten hatte, zumindest was die Bahn betrifft, als bei den beiden Objekten davor, dass der gesagt hat, er fliegt zwar nicht an der Erde vorbei, aber immerhin in der Bahnebene des Sonnensystems und kommt auch drei Planeten immerhin so relativ nah. Venus, ja. Mars und Jupiter. Ist das, wir müssen einmal ganz kurz über diese Spekulation was sagen.
Genau. Also irgendwo muss er ja herfliegen und wenn das jetzt ein Alienspion wäre, dann ist es schon komisch, dass er gerade nicht nah an der Erde vorbeifliegt.
Dann hätte man ja schon wissen müssen, dass die Erde interessant ist.
Ja, da haben die dann natürlich, da gibt es dann die weiteren Spekulationen, die verstecken sich jetzt gerade hinter der Sonne, wo man sie nicht sieht und machen da lauter interessante Sachen. Aber der besagte Astronom, der sich auch damit schmücken kann, ein Harvard-Professor zu sein, was seinen Spekulationen natürlich immer eine besondere, ein besonderes Gewicht zu verleihen scheint. Der sieht irgendwie fast überall Aliens. Der hat bei dem Oumuamua auch schon welche gesehen.
Da war es aber eher so die Form, dass er so flach und länglich ist. Ne?
Da war es die Form, dass er flach und länglich ist, wobei so nadelförmig, wie er gedacht hat, ist er gar nicht. Wir wissen inzwischen, dass der mehr ziemlich so abgeplattet, pfannkuchenförmig war. Aber die Bahn ist jetzt nicht die wahrscheinlichste aller Bahnen, aber natürlich möglich. Warum soll er nicht auch ziemlich in der Ebene des Sonnensystems, nur eben anders in einer anderen Richtung, als die Planeten fliegen?
Ist unsere, die Ebene des Sonnensystems ist aber gegen die Ebene der Milchstraße doch ja durchaus geneigt. Denn die Ekliptik, die Ekliptik am Himmel ist ja eine andere als die Milchstraße, der Milchstraßenverlauf.
Ja. Ja, aber das ist ganz typisch auch für diese langperiodischen Kometen aus der Oortschen Wolke, die ziemlich kugelförmig das Sonnensystem umgibt, die kommen aus allen Richtungen. Ja. Da gibt es auch welche, die in der Ebene der Planeten zufällig liegen und welche, die sehr quer kommen.
Aber wir werden da wahrscheinlich jetzt doch mit der modernen Technik mehr und mehr von diesen interstellaren Kometen oder Asteroiden sehen. Das heißt, um diese beiden Themen jetzt zu verknüpfen, eben das Rand des Sonnensystems, jetzt die Schlagzeile von 3i Atlas. Das heißt, wir werden wohl Besucher aus fremden Oortschen Wolken immer wieder sehen oder die einfach interstellar zwischen den Sternen unterwegs sind.
Genau, das ist jetzt eben das dritte. Das erste wurde 2017 entdeckt, das zweite 2019. Und jetzt 2025 eben Nummer 3. Und da kann man schon hoffen, dass das auch mit Hilfe der Teleskope wie Vera Rubin und anderen dann doch mehr werden. Und wenn man mehr kennt, dann kann man die natürlich auch super gut miteinander vergleichen und gucken, sind die alle ganz verschieden. Also auch wenn es Kometen sind, in ihrer Chemie, in dem, was sie an Gas und Staub von sich geben. Oder ist unser Sonnensystem da in der Mitte von der Verteilung? Also das ist auf ganz, ganz vielen Ebenen echt spannend. Wie typisch ist unser Sonnensystem halt auch? Und wir können nur hoffen, dass wir da in den nächsten Jahren noch mehrere finden.
Und das wird uns weiter spannende Themen für diesen Podcast allemal bescheren. Für dieses Mal bedanken wir uns herzlich fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter, regt die Däumchen und wir werden auch sicher wieder irgendwo mal live zu sehen sein. Da werden wir rechtzeitig drüber informieren. Ansonsten wünschen wir euch eine interstellar galaktisch gute Zeit. Danke fürs Zuhören.
Danke und tschüss.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerbe. Artwork Maike Weißner.